Diktatoren sind unterschiedlich. Hitler war der Schlimmste in der Geschichte der Menschheit und wir Deutschen sollten aufhören, einen zweiten Hitler zu suchen. Es gibt keinen zweiten. Punkt.
Ist der Mensch eigentlich eher in seiner Grundveranlagung eher Diktaturen zugeneigt oder einer Demokratie? Ich stelle die Frage deswegen, überleg dir mal, ein kleines Kind ist doch erstmal eigentlich kein Demokrat, oder?
Es gibt kein demokratisches Aufwachsen eines Kindes. Das kann es von Natur aus auch so gar nicht geben.
Gysi gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast.
Gysi gegen Gutenberg.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Gysi gegen Gutenberg. Wir sitzen heute leider nicht zusammen, sondern in fremden Gefilden, wie man das so schön nennt. Insbesondere in wirklich fremden Gefilden ist Gregor, manche würden sagen Feindesland, der ist nämlich in Bayern, was ja eigentlich meine Heimat ist, und hat dort wahrscheinlich einen wunderbaren sonnigen Tag, nehme ich mal an. Ich selbst bin in noch fremderen Gefilden, nämlich im wirklich sehr, sehr kalten, alles andere als frühlingshaften Helsinki, der Hauptstadt von Finnland. Und wir lassen uns aber dabei nicht bremsen, eine neue Folge für Sie heute aufzunehmen und werden, bevor wir uns einem nicht ganz einfachen Thema heute widmen werden, wir wollen nämlich über Diktaturen sprechen und was Diktaturen heute bedeuten. Lieber Gregor, wie immer die Frage, wie ist deine letzte Woche verlaufen? War irgendetwas sehr Seltsames, etwas Unterhaltsames, etwas Verrücktes, Bizarres, Lustiges oder irgendetwas, was dich einfach zum Lachen gebracht hat?
Also zunächst bin ich durchaus gerne, wie du sagst, ein Feindesland in Bayern. Das ist ein großes und schönes Land und hat ja 7 verschiedene Regierungsbezirke. Man erlebt hier nicht nur Bayern, man kann auch Franken treffen, Schwaben treffen etc. und Pfälzer treffen, Oberpfälzer treffen. Aber hier regnet es. Von einem Sonntag kann gar keine Rede sein. Allerdings ist es nicht kalt, im Unterschied zu Helsinki. Ja, also in der letzten Woche war ja Ostern und da habe ich mal mir die Zeit genommen und besucht das Filmmuseum, wo schon die UFA tätig war, dann die DEFA tätig war, dann eine französische Filmfirma tätig war. Und das ist wirklich spannend, was man da sehen und erleben kann. Der Film ist durch und durch Trickserei, habe ich festgestellt, was die Requisiten, die Aufnahmen und vieles andere betrifft. Und das macht denen auch richtig Vergnügen, das zu zeigen, mit welchen Tricks da operiert wird.
Wie in der Politik.
Ja, insofern noch schlimmer, weil wenn zum Beispiel da was Erotisches passiert, stehen ja immer 25 Leute drumherum. Also mit anderen Worten, das Vergnügen ist null. Wenn man das so im Film sieht, denkt man immer, oi, das geht da aber hoch und heiß her. Alles Quark. Nichts ist hoch und nichts ist heiß. Aber spannend ist es trotzdem und schöne Filme sind ja entstanden.
Ja, da sind auch Filme entstanden zu einer Zeit, wo sich unser Land noch in ganz anderen politischen Zwängen und Fängen befunden hat. Das ist ja schon eine sehr, sehr alte Einrichtung. Und bereits, wenn ich richtig informiert bin, zu diktatorischen Zeiten in Deutschland sind dort auch Filme gemacht worden und Filme gedreht worden, die letztlich den politischen Zwecken damals auch dienen sollten. Und trotzdem hat sich insbesondere die UFA und dann die Folgeunternehmen sich natürlich dann ganz neu aufstellen können. Und heute ist der deutsche Film zählt wieder etwas. Es war ja lange auch mal so eine gewisse Durststrecke, aber international sind wir immer besser aufgestellt. Und gerade auch in diesem ganzen Bereich Streamer spielen wir doch eine zunehmend interessante Rolle. Gregor, heute Thema Diktaturen, Diktatur. Es ist zunächst mal, glaube ich, ganz interessant zu sehen, dass der Begriff Diktatur, den verbinden viele mit ganz alten, antiken bereits Beispielen und Vorbildern. Dabei ist das im Gegensatz zu den Staatsformenlehren, die ein Aristoteles schon aufgestellt hat oder die dann auch in Rom eine Rolle gespielt haben, war die Diktatur damals gar nicht etwas, was als negativ angesehen wurde. Im Römischen Reich war der Diktator jemand, der eingesetzt wurde in Notzeiten, von den Konsulen, vom Senat, glaube ich, dann eingesetzt, um in Notzeiten einfach für ein paar Monate, ja, alleine die Herrschaft zu übernehmen, aber um die Dinge zu richten. Dann verschwand er so ein bisschen aus der Aufmerksamkeit im Mittelalter und ist erst wieder von Machiavelli aufgegriffen worden und auch da nicht unbedingt negativ, um dann erst so ab der Französischen Revolution mit den sehr, sehr harten Dingen belegt zu werden, mit denen wir heute eine Diktatur verbinden. Und heute sind wir in einer globalen Weltlage, wo es keinen Mangel an der modernen Interpretation von Diktatoren und Diktaturen gibt. Und etwas, was uns wahrscheinlich auch entsprechend besorgt, gerade auch vor dem Hintergrund des Niedergangs einiger Demokratien. Da wird es dir sicher ähnlich gehen.
Also erstmal zurück zur Antike. Wir sprechen ja auch von den antiken Demokratien. Das kann man sagen, weil es da durchaus bestimmte demokratische Mechanismen gab, aber dann vergisst man die Sklaverei. Und die Sklaven hat ja nun gar nichts zu sagen und gar nichts zu entscheiden. Also es kommt immer auf die Perspektive an. Denn auch im Feudalismus gab es in Polen eine Demokratie, weil der Adel in Polen den König wählen durfte. Das war ansonsten völlig unüblich, weil es immer abhing von der Familienentwicklung, aber nicht in Polen. Nur wenn man jetzt wieder an die Bauern denkt und die Bäuerinnen und so weiter, dann weiß man natürlich, dass von einer wirklichen Demokratie gar keine Rede sein kann. Das heißt, einmal wurden die Begriffe unterschiedlich verwandt. Wenn es irgendeine demokratische Struktur für eine bestimmte Klasse gab, für andere Klassen nicht, nannte man das Demokratie. Aus unserer heutigen Perspektive würden wir das anders benennen. Zumal man unter Diktatur immer ein Regime versteht, wo es eben keine demokratischen Wahlen gibt, sondern wo es eine andere Herrschaftsstruktur gibt. Und da wird es kompliziert, weil bestimmte Herrschaftsstrukturen können immer dazu führen, dass bestimmte Probleme gelöst werden, was die Demokratie nicht geschafft hat oder nicht schafft, und andere Probleme entstehen aber. Also meine Entscheidung ist schon klar, wo ich hin will. Nur was mich eben heute so beschäftigt, ist die Frage, warum so viele Menschen gerne einen Typ wählen, der durchaus diktatorisch ist, der durchaus seine Alleinherrschaft betont. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, aber ich kann mich auch täuschen, würde mich auch deine Meinung interessieren, dass die als effizient gelten. Also die reden was, sie setzen das schnell um, sie straffen den Apparat, sie schaffen oft Arbeitslosigkeit ab und Ähnliches. Und das fasziniert dann Leute, denen die Demokratie offensichtlich zu wenig gibt oder die sie nicht richtig für sich nutzen können.
Wer auf schnelle Entscheidungen hofft, Gregor, ist mit einer Demokratie in der Regel nicht bestens aufgehoben. Auf der anderen Seite ist es eben letztlich das wunderbare Element einer Demokratie, nämlich dass man versucht, einen Konsens herzustellen. Und dann ist aber ein Konsens oftmals auch damit verbunden, dass man von seinen Lieblingsthemen auch mal Abschied nehmen muss, weil Abstriche gemacht werden müssen. Und das ist natürlich etwas, was immer mal wieder auch jenen die Menschen zutreibt, die sagen, ich habe eine klare Lösung und wenn ich die letztlich alleine und nicht mit einem Koalitionspartner durchsetzen kann, wählt ihr bei mir die reine Lehre. Und das mag für einige attraktiv klingen. In der Konsequenz kann das natürlich dann auch zu wirklich ganz schlimmen Ausformungen führen, wie wir sie eben an vielen Orten dieser Welt betrachten und betrachten müssen. Es gibt ja auch in der Demokratie, manche sagen ja, Demokratie ist die Diktatur der Wähler, der dann keine Regierung folgt, nicht? Also wenn man das mal so aufstellen wollte. Und andere haben noch boshafter gesagt, die Demokratie der Dummen ist so gefährlich wie die Diktatur der Gewissenlosen. Das geht natürlich alles viel zu weit, ist auch eine Überspitzung. Unter dem Strich, glaube ich, fahren wir natürlich, und ich bin ein begeisterter Anhänger einer funktionierenden Demokratie, besser mit dieser Staatsform. Aber es gibt diesen alten Spruch, den, glaube ich, Churchill mal aufgesetzt und auch andere immer wieder diskutiert haben, beziehungsweise auch letztlich zitiert haben in unterschiedlichster Form. Ich glaube, der ging ungefähr so ähnlich, dass unter allen schlechten Staatsformen die Demokratie noch die beste sei. Ich glaube, wir können
ja, uns wahrscheinlich ein bisschen darauf einigen, dass
keine Staatsform letztlich...
Ja, er hat gesagt, die Demokratie ist eine schlechte Staatsform, aber alle anderen sind noch schlechter. Das war seine Formulierung, wie Churchill nun mal so drauf war. Das Problem ist natürlich folgendes. Es hängt auch immer von dem Druck auf eine Bevölkerung ab. Also ich will mal zu Hitlers Anfängen zurückkehren, also nicht nachher sein industrieller Massenmord, der Zweite Weltkrieg, alles, die blanke Katastrophe. Er hatte ja nie eine Mehrheit. Man tut immer so, als ob die Mehrheit der Bevölkerung ihn gewählt hat. Das stimmt nicht. Sein bestes Wahlergebnis war über 30%, aber keine absolute Mehrheit. Und dann hat er es eben geschafft, also er ist, wenn man so will, er hat selber gesagt, ich bin durch die Demokratie an die Macht gekommen, um sie abzuschaffen. Und er hat sie abgeschafft, die Demokratie. Und dann waren die Leute von ihm begeistert, weil er durch die Rüstung und den Autobahnbau die Arbeitslosigkeit überwunden hat. Und dann gab es noch etwas, was mir erzählt worden ist, dass plötzlich alle Familien einen Volksempfänger hatten, ein Radiogerät. Das klingt heute nicht so besonders, aber damals war das eine Sensation. Das heißt, ein Diktator kann, indem er bestimmte Dinge durchsetzt und regelt, die Zustimmung auch der Bevölkerung gewinnen. Das ist das Gefährliche daran. Also wir haben keine Selbstverwirklichung des Menschen in unserer Gesellschaft, die haben wir nicht. Aber wir haben ein Stück mehr Selbstverwirklichung, als es in Diktaturen überhaupt möglich ist. Und das ist für mich schon ein ganz entscheidendes Kriterium.
Das Beispiel, was du vorhin gebracht hattest mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten, das hat wirklich in einem wunderbaren Aphorismus der spätere amerikanische Präsident Eisenhower letztlich dann mal formuliert, als er dann sagte, wer in einer Demokratie einschläft, muss damit rechnen, in einer Diktatur aufzuwachen. Und das war eben letztlich eine, glaube ich, wirklich treffende Beschreibung dessen, was damals passiert ist, aber was eben heute auch immer wieder zu betrachten und zu beobachten ist, dass oftmals einfach die Lethargie vieler oder das genügsame sich einrichten in einer Staatsform als ausreichend betrachtet wird. Oder dass man eben glaubt, mein Gott, es ist ein Selbstläufer. Und dieser oft bemühte Satz, dass man für eine stabile und funktionierende Demokratie einfach ständig kämpfen muss und um sie ringen muss und die Menschen auch immer wieder davon überzeugen muss, dass ein Kompromiss letztlich eine bessere Lösung sein kann. Die Frage, die ich mir stelle, Gregor, ist der Mensch eigentlich eher in seiner Grundveranlagung eher Diktaturen zugeneigt oder einer Demokratie? Ich stelle die Frage deswegen, überleg dir mal, ein kleines Kind ist doch erstmal eigentlich kein Demokrat, oder? Also jetzt haben wir alle unsere Schulerlebnisse noch wahrscheinlich im Kopf, wo wir es auch mit dem ein oder anderen Diktator als unseren Schulkameraden zu tun hatten. Aber das sich einlassen auf Konsens, auf Mehrheitsabstimmung ist doch eigentlich im Menschen von der Grundlage her nicht veranlagt. Oder liege ich da komplett falsch?
Nein, ich glaube, das liegt aber daran, dass Kinder ja auch diktatorisch aufwachsen. Die Eltern haben zu entscheiden. Und selbst wenn sie sehr lieb sind und sehr nett sind, letztlich treffen sie trotzdem bis zu einem bestimmten Alter die wesentlichen Entscheidungen für die Kinder. Wenn du so aufwächst und so aufwachsen musst, weil sie ja gar nicht selbstständig sind, sie müssen ja durch die Eltern orientiert werden, ihnen müssen Wege gezeigt werden, sie müssen ernährt, gekleidet werden, alles Mögliche. Wenn du, und das alles unter den materiellen Bedingungen der Eltern, die können eben großzügig sein oder die können sehr klein sein. Die sind ja unterschiedlich, die materiellen Bedingungen. Wenn du so aufwächst, überträgst du das natürlich auch auf die Behandlung deiner Mitschülerinnen und Mitschüler. Es gibt kein demokratisches Aufwachsen eines Kindes. Das kann es von Natur aus auch so gar nicht geben. Deshalb ist es wichtig, dass zum Beispiel in den Schulen viel stärker, als das bisher der Fall ist, über Freiheit und Demokratie unterrichtet wird, indem auch gezeigt wird, was es bedeutet, wenn es keine Freiheit und keine Demokratie gibt. Und zwar auch für diejenigen, die das Ganze befürworten, was dann letztlich für sie herauskommt. Also alle, die, sagen wir mal, für Hitler waren, haben ja das Ende des Zweiten Weltkrieges als absoluten Schrecken erlebt. Ihre Wohnungen zerstört, die Angehörigen gefallen oder tot, etc. Dann, logischerweise, baute sich ein schlechtes Gewissen auf, weil ja nicht nur der Zweite Weltkrieg mit 50 Millionen Toten von Deutschland ausging, sondern auch noch ein Massenmord, industriell auch noch durchgeführt, also 6 Millionen Jüdinnen und Juden, aber auch unzählige andere Menschen, also Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, aufrechte Christinnen und Christen, Kommunistinnen und Kommunisten, Zeugen Jehovas, Homosexuelle, also man kann ja da die ganze Sinti und Roma, ich will jetzt überhaupt keine Gruppe auslassen, das ist dann wieder so furchtbar, dass dadurch, glaube ich, ein Wunsch nach Demokratie entstand, der jetzt, und das ist meine Sorge, wieder verblasst. Bei der letzten Bundestagswahl haben eben 38,5% der erwachsenen deutschen Bevölkerung zum Ausdruck gebracht, dass sie mit der etablierten Politik und damit auch mit dieser Form der Demokratie nichts mehr anfangen können. Vielleicht, darüber denke ich aber nach, müssen wir unsere Demokratie erweitern, müssen wir sie auch mal erneuern und nicht alles so belassen, wie es ist. Also zum Beispiel mal neu nachdenken über Volksentscheide, mal neu nachdenken über eine Erweiterung des Stimmrechts bei Wählen, also dass ich nicht nur die Liste einer Partei ankreuzen kann, sondern auf der Liste der Partei auch nochmal die Leute ankreuzen kann. Das heißt, die Reihenfolge durcheinander bringe, die die CSU oder die Linke oder wer auch immer sich ausgedacht haben in den Landesverbänden. Ich glaube, wenn wir uns nichts Neues einfällt, worauf die Leute neugierig sind, dann wird die Zahl derjenigen, die mit der Demokratie immer weniger anfangen können, ständig zunehmen. Letzter Hinweis, es hängt natürlich auch immer von den materiellen Möglichkeiten ab. Also wenn du nur einen Minijob hast, wenn du wenig verdienst, wenn du ständig von existenziellen Sorgen umgeben bist, interessiert dich möglicherweise die Demokratie weniger als uns beide.
Ja, also viele dieser Vorschläge, die du gemacht hast, werden ja schon auch lange diskutiert. Und ich habe auch eine gewisse Sympathie für plebiszitäre Elemente, also dass man Volksentscheide gerade auch in gewissen Bereichen zulässt. Es gibt ja auch Länder, in denen das traditionell exzellent funktioniert. Die Schweiz ist hier für ein tragendes Beispiel. Allerdings lassen sich natürlich auch die Strukturen und auch das historische Herkommen der Schweiz auch nur bedingt auf uns übertragen. Und man hat natürlich auch bei Volksentscheiden, die dann knapp ausgehen, hat man oft mal ähnliche Gegenwirkungen, Gegenbewegungen. Dann heißt plötzlich, die Demokratie ist die Diktatur der 50,1%, nicht? Die sich letztlich dann durchgesetzt haben. Und man kommt immer wieder darauf zurück. Also ich bin bei dir. Es ist ein dauernder Überzeugungsauftrag. Es ist wahrscheinlich ein ständiger Erziehungsauftrag. Aber diesen Gedanken, den ich vorhin hatte, es ist ein Erziehungsauftrag irgendwie gegen ein gewisses Naturell, dass der Mensch dann doch zu haben scheint. Nochmal, ich will das nicht haben und ich habe es hoffentlich auch nicht. Aber naja, Das zeigt sich ja auch in ganz anderen Bereichen. Also ich nehme mal so ein Beispiel, Gregor, noch. Es ist, wie viele Menschen sich, du bist jetzt wirklich ein Gegenbeispiel, weil du mit Religion nichts am Hut hast. Aber wie viele Menschen, haben wir ja schon oft diskutiert auch, wenden sich der Religion zu. Wie viele Demokraten, wackere, selbsternannte Demokraten sind gleichzeitig hochreligiös? Jetzt kann man mal zugespitzt und provozierend sagen, Religion ist der Ruf, das hat, ich glaube, Raymond Walden hat das mal gesagt, Religion ist der Ruf nach Diktatur. Also, oder zumindest wohnt einer Religionsstruktur und der Glaube an einen Gott und all dieses und oftmals auch den hierarchischen Strukturen innerhalb einer Religion, vielleicht mit Ausnahme der evangelischen Kirche in Deutschland, doch auch durchaus zumindest autoritäre Elemente inne, die also zumindest einer Demokratie nicht wirklich nahe kommen.
Naja, mein Verhältnis zur Religion ist gar nicht so schlecht, wie du denkst. Ich bin nicht religiös, ich glaube nicht an Gott, das stimmt. Aber ich weiß, dass wir ohne die Bergpredigt überhaupt keine allgemein verbindliche Moral in Deutschland hätten. Und das ist der große Wert der Religion. Aber mal abgesehen davon, das Problem ist, wenn eine Demokratie lahmt, sich nicht erneuert, nichts Neues sich einfallen lässt, wenn dann die Strukturen immer festgezurrter werden, wenn eben eigentlich der Landesverband gar nicht mehr zu tagen braucht, weil vorher in Kungelrunden schon völlig geklärt ist, wer aufgestellt wird und wer nicht aufgestellt wird, etc. Das heißt, wenn es solche negativen Entwicklungen in der Demokratie gibt, dann entsteht insbesondere bei Menschen, denen es nicht gut geht, der Eindruck, dass sie sagen, lieber einen starken Mann oder eine starke Frau, die regiert. Ich habe zwar wenig zu sagen, aber ich habe heute ja auch wenig zu sagen, also nach ihrem Gefühl, aber mein Problem wird gelöst, die Arbeitslosigkeit wird überwunden. Und dann stelle ich immer fest, dass es eine Weile lang wirklich Zustimmung zu Diktaturen gab. Pinochet ist durch einen Putsch an die Macht gekommen, aber nachher hat er doch Teile der Bevölkerung irgendwie gewonnen, obwohl er wieder Gefangenschaften organisiert hat, Verbote ausgesprochen hat, Leute verfolgt hat. Das ist nur so, wenn es dich selbst nicht trifft, dann lässt du das nicht richtig nah in dein Bewusstsein eindringen. Also zumindest viele lassen das nicht wirklich in ihr Bewusstsein eindringen. Was mich dabei so stört, ist, dass nachher dann immer alle erklären, dass sie es nicht gewusst haben, dass sie es nicht gewollt haben, dass man so eine Entschuldigung sucht. Aber wenn du mich nach der Natur des Menschen fragst, der Mensch ist an sich egoistisch. Und um das zu überwinden, brauchst du eine bestimmte, sage ich mal, Erziehung. Und zwar schon im Elternhaus, dann aber auch in der Schule und dann auch in der Gesellschaft, auch in der Kunst und Kultur, letztlich auch in den Kirchen und natürlich auch in der Wissenschaft. Alles sehr kompliziert. Denn wir sind nun mal egoistisch.
Habt ihr jemals in der Familie etwas demokratisch entschieden?
Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also, aber
ich auch nicht.
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, was man entscheidet, Jugendliche sind ja rebellisch. Also sie haben einen bestimmten Modegeschmack. Jetzt finden die Eltern das schrecklich. Dann setzen sie sich durch. Also das lassen sie sich nicht bieten. Sie hören auch die Musik, die sie hören wollen und nicht, was die Eltern ihnen vorgeben, dass sie so wunderschöne Schlager hören sollen oder so. Also die wehren sich schon, aber sie müssen sich eben wehren, weil sie nicht die Entscheider sind. Mhm. Die Entscheider sind eigentlich die Eltern und deshalb müssen sie lernen, sie sich auch zu wehren gegen die Mächtigeren. Viele übertragen das und das ist eben der Unterschied. Manche reagieren darauf, indem sie sagen, ich werde nie so, versuchen andere, sagen wir mal, zu leiten, auch ein bisschen zu unterdrücken. Und wieder andere sagen, also das, was mit mir gemacht wird, mache ich mit anderen ganz genauso. Dieser berühmte Satz, die Schläge meines Vaters haben mir nicht geschadet und mit der Begründung schlage ich meine Kinder auch. Das gilt heute ja schon weitgehend als ein überwundenes Denken. Aber als ich ein Kind war, war das völlig allgemeinverständlich. Wobei ich sagen muss, dass meine Eltern mich nie geschlagen haben. Doch einmal habe ich eine Ohrfeige von meiner Mutter gekriegt. Aber auch nur einmal. Das ist verkraftbar.
Glaubst du denn, dass es... ich habe auch einmal eine Ohrfeige bekommen und habe mich aber auch da so schlecht benommen damals, dass ich diese Ohrfeige auch rückblickend durchaus verdient habe. Und das war aber wirklich genau einmal, dass da die Hand ausgerutscht ist. Und danach habe ich mich tatsächlich auch benommen. Oder hoffe ich zumindest, mich benommen zu haben. Nicht immer im Leben. Die Frage, die ich mir stelle, gibt es auf dieser Welt Kulturen, die wir gerne, und das war ja auch, sagen wir mal, ein geopolitisches Problem der letzten Jahrzehnte, denen wir gerne das Idealbild der Westminster-Demokratie aufoktroyieren wollten und die sich einfach nicht bereit gezeigt haben, beziehungsweise wo es natürlich auch Strukturen dort gab, die das versucht hatten zu bekämpfen, aber wo man gemerkt hatte, es funktioniert nicht so, wie das nach unserem Leitbild der Demokratie funktionieren könnte. Afghanistan ist ein Beispiel, wo das so richtig in die Hosen gegangen ist, aber auch viele andere Orte auf dieser Welt. Gibt es Kulturen, die besser laufen, wenn sie in, ich sage jetzt mal nicht diktatorische Strukturen, aber in autoritäre Strukturen eingebunden sind? Oder wenn man jetzt mal auf ein anderes klassisches Bild einer Staatsform zurückgeht, und es ist nicht eine, obwohl meine Herkunft das nahelegen könnte, aber die mir naheliegt, aber es gibt ja auch noch Monarchien auf dieser Welt. Und das verbindet sich dann ein bisschen mit der Frage, gibt es so etwas oder gab es das jemals wie den guten Diktator? Also ich habe bei beiden meine Zweifel. stell trotzdem diese Frage einmal. Fällt dir was ein? Du hast Pinochet genannt, der war nun wirklich menschenverachtend, obwohl er sicher das ein oder andere für seine Anhänger auch geschaffen hat und geschafft hat. Jetzt wird momentan sehr gehypt, wie man das heute sagt, dieser neue Präsident von El Salvador, dieser junge Knabe, der wirklich mit härtester Hand da durchgreift und plötzlich es geschafft hat, die Kriminalität von der Straße zu bekommen. Dass er wahrscheinlich da gleichzeitig viele unschuldige Jugendliche gleich mit einlocht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber viele Menschen jubeln denen zu. Also nochmal, gibt es Kulturen, die dem eher zuneigen und die man um Himmels Willen davon nicht abbringen sollte? Oder muss es ein Ziel bleiben, dass man einfach wirklich überall demokratische Zustände hat?
Also, da ich ein Anhänger der Selbstverwirklichung des Menschen bin und da ich ein Anhänger des chancengleichen Zugangs aller Kinder und Jugendlichen zu Bildung, Ausbildung, Kunst, Kultur und Sport bin und da ich auch ein Anhänger davon bin, dass alle die gleichen Chancen haben, ob Frau oder Mann, ob Mädchen oder Junge, ob aus dieser sozialen Schicht oder aus jener sozialen Schicht, berufliche und gesellschaftliche Aufstiege, man kann auch sagen Karrieren zu machen, die gleichen Chancen, man muss ja Chancen nicht nutzen, strebe ich immer wieder gesellschaftliche Verhältnisse an, die das ermöglichen. Und das geht in der Diktatur nicht, weil es dort immer politische Ausgrenzung gibt. Es muss aber keine sozialen geben, das ist der Unterschied. Ich erzähle dir gleich ein interessantes Beispiel. Und auf der anderen Seite gibt es im Kapitalismus so gut wie keine, also keine kann man auch nicht sagen, aber so gut wie keine politische Ausgrenzung, aber immer eine soziale. Und die regt mich auf. Und es war hochinteressant. Die Sowjetunion schickte ja, glaube ich, noch unter Chruschtschow war das, den ersten Sputnik in die Welt, dann die Hundemischung Laika, dann mit Juri Gagarin den ersten Menschen. Die USA überholten die Sowjetunion erst mit der Mondlandung. Aber bis dahin waren sie immer hinterher. Und das regte Kennedy auf. Und da schickte er eine Delegation in die Sowjetunion, hatte er natürlich mit Chruschtschow abgesprochen, dass sie sich so viel wie möglich ansehen können, weil er sagte, wir sind demokratischer, wir haben die bessere Wirtschaft, wir haben die bessere Wissenschaft. Ich verstehe nicht, warum sind die immer schneller als wir? Und dann fuhren die dahin, haben sich längere Zeit aufgehalten und kamen wieder und haben ihm Folgendes erzählt. Die haben gesagt, also du hast in allem recht. Wir haben die bessere Wissenschaft, die bessere Wirtschaft, wir haben mehr Freiheit, mehr Demokratie, stimmt alles. Es gibt einen interessanten Unterschied. Sie fördern jede Begabung. Und wir fördern nur die Begabung von Kindern aus den Eliten. Und deshalb ist ihr Angebot viel breiter. Wenn ein Mädchen gut ist im Tanz, wird sie eben gefördert, ein anderer beim Klavier, wieder ein anderer bei Mathematik. Und was die Eltern beruflich machen, interessiert die überhaupt nicht. Und deshalb hat Kennedy eingeführt, neue Zustände an den Universitäten mit einem Anteil die Stipendien bekommen und einem Anteil die Gebühren bezahlen müssen, weil er breiter die Begabung fördern wollte. Sein Nachteil war, dass er an den Schulen nichts verändern konnte, weil die Angelegenheit der Bundesstaaten und nicht des Präsidenten sind. Und das finde ich eine spannende Geschichte, ehrlich gesagt, dass bei allen Nachteilen in der Sowjetunion der eine Vorteil darin bestand, dass, soweit man das richtig erkannt hat, fast jede Begabung gefördert wurde. Warum kriegen wir das heute nicht hin? Das ärgert mich richtig.
Ja, sag mal, man muss, die Sowjetunion war nun damals wirklich alles andere als eine Demokratie. Auch Russland ist heute alles andere als eine Demokratie. Und es gibt ähnliche Begabungsförderungen, unabhängig von der Herkunft, zumindest wird es behauptet, aber auch in der Breite in China, die ja auch in einem, sagen wir mal, sich in einem wirklich bemerkenswerten Wettbewerb, insbesondere mit den USA, befinden. Und jetzt würde ich mal Folgendes sagen. Die USA sind uns in mancherlei Hinsicht, was die, wenn man jetzt mal die teilweise wirklich sehr bedrückenden Zahlen unserer Schulausbildung sich anschaut und die letzten PISA-Studienergebnisse, da stinken wir ja selbst unter Demokratien nach hinten ab. Also auch das ist ja wirklich kein Ausweis einer ehrenvollen Entwicklung, die wir hier nehmen. Und wir dürfen uns, glaube ich, in allen Bereichen umsehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Was aber niemals vor die Hunde gehen darf, ist letztlich, dass ein Kind, das möglicherweise extrem gefördert wird, trotzdem auch noch eine menschenwürdige Entwicklung nehmen kann und nehmen darf. Und wenn man sich da ansieht, wie sich das teilweise dann in den Sowjetstaaten oder der Sowjetunion entwickelt hat, wie wenig oft da das Kind noch als Kind galt, sondern im Grunde einfach nur noch als angedachte Sportmaschine oder Mathematikmaschine und oftmals der Zugang der Eltern kaum noch gegeben war und, ist das auch nicht so wirklich die Traumwelt, die ich habe. Entlässt uns aber nicht, und der Hinweis ist vollkommen richtig,
nur deshalb habe ich
uns
es ja erzählt.
aus dieser erbärmlichen Schullage endlich herauszubewegen, richtig, die wir in unserem Land geschaffen haben.
Ja. Und weißt du, und das Problem ist, also sehe ich das Problem darin, dass viele Begabungen bei uns gar nicht entdeckt werden und nicht gefördert werden, weil unser Schulsystem grenzt ja viel zu früh aus. Wenn du Kinder nach der 4. Klasse oder in manchen Bundesländern nach der 6. Klasse trennst, das ist immer auch eine soziale Ausgrenzung. Könnte ich jetzt belegen, will ich aber zur Zeit lassen. Es ist so, dass natürlich gab es, weil du gefragt hast, gibt es gute Diktaturen. Es gab ja eine Zeit, wo es nichts anderes als Diktaturen gab. Also die Zeit der Monarchie. Das zum Beispiel. Und da konntest du eben Glück haben mit einem netten König und Pech haben mit einem Schrecklichen. Also es gab ja eben Ivan der Schreckliche als Zar, aber es gab eben auch Peter der Große, der dann versucht hat, den Schiffbau und alles Mögliche einzuführen. Das heißt, Diktatoren waren beide, aber doch in ihren Folgen und in ihren Wirkungen sehr unterschiedlich. Und interessant ist, dass heute unsere Historikerinnen und Historiker das immer beurteilen nach den Ergebnissen, was ich ja spannend finde. Also ist einem die Industrialisierung gelungen oder ist einem gelungen, das Bildungssystem zu erweitern? Wann wurde warum eingeführt, dass auch alle Kinder schreiben und lesen lernen müssen? Es gab ja eine Zeit, wo das überhaupt nur der Adel lernte, die Bauernkinder niemals zur Schule gingen etc. Das hat sich ja dann alles geändert, alles irgendwie entwickelt. Und ich glaube, die Demokratie, weil du von der Französischen Revolution gesprochen hast, das war der politische Vorgang. Es gab aber auch einen wirtschaftlichen Vorgang. Es entstand ein Markt. Und ein Markt verlangt eine gewisse Gleichberechtigung. Also jede Unternehmerin und jeder Unternehmer muss ja chancengleich sein am Markt. Und das gilt auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Soweit sie qualifiziert sind, können sie sich ja theoretisch zumindest aussuchen, ob sie da einen Arbeitsvertrag machen oder da einen Arbeitsvertrag machen. Ist eine günstige Zeit, wenn sie es sich aussuchen können. Meistens sieht es anders aus. Ist aber auch egal. Das heißt, damit sind bestimmte Freiheiten verbunden. Das haben ja Marx und Engels übrigens auch geschrieben im Kommunistischen Manifest, welche neuen Freiheiten der Kapitalismus gebracht hat, und haben durchaus die Bourgeoisie gewürdigt, weil die brauchten eine Gleichberechtigung untereinander. Und so entstand, glaube ich, auch der Wunsch, gerade aus dem Bürgertum, nicht aus dem Adel, Entschuldigung, ohne dir zu nahe treten zu wollen, entstand der Wunsch nach Demokratie auf eine verständliche Art und Weise. Aber dann gab es auch wieder Rückfälle in die Diktatur. Und ich muss es sagen, heute die Mehrheit der Staaten ist nicht demokratisch strukturiert. Und der Irrtum des Westens, das ist aber ein neues Thema, weiß ich nicht, ob wir das noch schaffen, weil er den Staatssozialismus besiegt hatte und der untergegangen ist und so wie er war, ja auch zu Recht untergegangen ist, hat er geglaubt, jetzt überhaupt die Herrschaft zu besitzen. Das heißt, seine Form von Demokratie auf die übrige Welt übertragen zu können. Und das war ein Irrtum. Das lassen die nicht zu, nicht nur in Afghanistan.
Das habe ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet gehabt. Also die Marx-Engels-Nostalgie sei dir natürlich zugestanden. zum einen, ich finde das Zweite, wobei ich die Umstände, wir haben das ja bei einem unserer Live-Shows, haben wir ja schon mal sehr ausführlich über Karl Marx gesprochen gehabt und da wirklich erstaunliche Details zutage gefördert. Ganz interessant fand ich, dass du in einem Atemzug Monarchie und Diktatur nennst, dass du also sagst, eine Monarchie ist eine Diktatur. Jetzt kann man, das ist jetzt möglicherweise auch Wortklauberei, also natürlich ist eine Monarchie, wenn man so will, eine Alleinherrschaft und hatte die unterschiedlichsten Ausformen, und ich bin auch da, bin ich deiner Meinung, das gab teilweise ganz fürchterliche Monarchen und manche aber, die sich einer hohen Anerkennung erfreut haben. Und auch bis heute, also beispielsweise der ehemalige jordanische König, der Vater des heutigen, da hat auch international eine hohe Anerkennung gefunden. Aber sicher gab es auch da viele im Land, die wahrscheinlich unter seiner Unterdrückung litten. Ich bin jetzt da jetzt nicht ganz im Detail drin. Also es ist eine Alleinherrschaft, hat natürlich immer im Grunde einen Teil dieser Zwänge mit sich. Auf der anderen Seite hast du diesen Bezug hergestellt mit der Entwicklung eines Marktes. Ich bin da dabei, dass im Grunde das letztlich zwingend auch den Ansatz der Chancengleichheit erhöhen muss. Hat aber auch gedauert. Und wenn man jetzt beispielsweise sich einer der frühesten Demokratien eher nach dem heutigen Maßstab, die Vereinigten Staaten von Amerika, anschaut, also jetzt insbesondere nach 1776, 1789 Verfassung, dauerte es noch etwa 100 Jahre, bis überhaupt die Sklaverei sich letztlich abschaffen ließ, nicht? Und wo man sich teilweise glühend als Demokraten bezeichnet hatte, aber parallel noch die schlimmsten aller denkbaren Ausformungen,
und es gibt sich immer noch
geleistet hatte.
Für die Ureinwohnerinnen und Ureinwohner Reservate etc. Also das ist schon erstaunlich. Da ist noch einiges zu tun in den USA. Aber weißt du, was ich meine? Monarchien, ich will ja nur sagen, damals gab es gar nicht die Vorstellung einer Demokratie, mit Ausnahme von Polen, wo der Adel eben den König wählte. Aber natürlich nur der Adel und nicht die anderen. Das heißt, die Gleichberechtigung der Menschen, das war eigentlich erst eine Idee durch die Entstehung des Marktes, durch die Industrialisierung und dann auch durch die entsprechenden Revolutionen wie in Frankreich, aber auch in England. Das darf man nicht vergessen. Unsere ist ja leider 1848 gescheitert. Wir sind keine so besonders guten Revolutionäre. Eine Ausnahme, wenn ich so mal sagen darf, war das Jahr 1989. Aber okay, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Aber immerhin, das ist gelungen und friedlich und ohne einen einzigen Schuss. Da muss man allerdings sagen, darüber müssen wir ein andermal diskutieren. Weshalb das so zusammenbrach ohne eine Abwehr? Ist auch eine spannende
Frage. Die Revolution
Frage.
Gegen die Eltern und gegen die Lehrer und gegen einen unliebsamen Bundestagsabgeordneten oder ähnliches findet stündlich und täglich in den Kinderzimmern, in den Schulzimmern, in den Schulklassenräumen oder eben auch mal auf der Straße statt. Aber ob das schon letztlich den Begriff der Revolution verdient, ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Frage. Wir kommen wenig revolutionär ans Ende unserer Zeit heute für ein für mich sehr etwas ernsteres, aber sehr spannendes Gespräch.
Karl Theodor, können wir Folgendes festhalten? Diktaturen sind unterschiedlich. Hitler war der Schlimmste in der Geschichte der Menschheit und wir Deutschen sollten aufhören, einen zweiten Hitler zu suchen. Es gibt keinen zweiten. Punkt. Dann gibt es Diktaturen, die doch eine bestimmte Qualität entwickelt haben, die auch etwas Fortschrittliches eingeführt haben. Das gab es ja auch bei Königen etc. Mit den Monarchien meine ich übrigens nicht die heutigen in Großbritannien oder in Schweden oder in Norwegen.
Das sind ja konstitutionelle Monarchien.
Weil das Republiken sind, die sich sozusagen, ein bisschen aus Tradition, aber auch ein bisschen aus Spielgründen Königshäuser leisten und das einfach nett finden. Solange die Bevölkerungsmehrheit das will, ist das auch akzeptiert. Wenn sie es nicht mehr will, wird es das auch nicht mehr geben. Sie sind unterschiedlich, aber trotzdem ist die Demokratie, und zwar eine, die sich ausbaut, eine, die sich entwickelt, eine, die sich erneuert, das ist dann doch die Staatsform, für die ich mich klar entscheide. Und ich kämpfe darum, dass wir uns entwickeln und nicht stehen bleiben, wie das gegenwärtig leider der Fall ist.
Verharren wäre fatal und ist im Grunde das Rezept dafür, die Menschen in die Arme jener zu treiben, die zu autoritären Maßnahmen neigen. Und da haben wir leider auch in unserem Land mehr und mehr, die diesem Gedankengut eher nahe kommen. Und das ist schon etwas, was uns sehr besorgen müsste und besorgen soll. Wir, lieber Gregor, müssen der Diktatur der Zeit gehorchen jetzt. Wir müssen gleichzeitig der Diktatur unserer wunderbaren Mitarbeiter, die diesen Podcast für uns mitgestalten, auch nachkommen, weil die immer wieder von uns verlangen,
Wir haben auch Mitarbeiterinnen. Du kannst nicht nur von unseren Mitarbeitern sprechen. Ich bitte dich.
Die Mitarbeiterinnen, die bezaubernd sind, wissen genau, dass ich sie mit meine. Und ich bin immer wieder voller Bewunderung, wie du es wirklich fast immer, manchmal rutscht dir einer durch, aber du es fast immer schaffst, die sowohl weibliche wie auch männliche Form unterzubringen. Ich bin da vielleicht noch ein bisschen archaisch aufgestellt, meine es aber nicht so. Und bin natürlich von aller Hochachtung getragen über uns, über unsere Mitarbeiterinnen.
Gestern hat mir jemand gesagt, er hört immer gerne unseren Podcast, aber er findet, dass wir am Schluss immer so tun, als ob wir die E-Mail-Adresse nicht finden. Das hat jetzt so einen Bart. Damit könnten wir auch mal aufhören. Und ich musste ihm sagen, dass wir es wirklich vergessen. Es ist überhaupt nicht gespielt. Und darüber musste er dann lachen. Also wenn ich mich recht entsinne, lautet unsere E-Mail-Adresse ggg@openminds.media. Ich gebe zu, ich habe es abgelesen.
Mir weiß gemacht, du hättest dich richtig erinnert. Ich glaube es dir einfach, weil ich habe hier weder einen Zettel noch irgendetwas anders vorliegen im kalten Helsinki. Und wir dürfen, glaube ich, gleichzeitig noch darauf aufmerksam machen, wenn Sie Lust haben, uns auch einmal live zu sehen. Wir hatten sehr, sehr vergnügliche Live-Shows im letzten Jahr. Machen wir das dieses Jahr wieder. Und zwar haben wir 3 feststehende Termine bereits, was gar nicht so einfach ist, insbesondere den Dauerbrummkreisel Gregor Gysi in einen Kalender hineinzubekommen. Am 28.06. sind wir in Berlin im großartigen Admiralspalast. Am 5.07.24 in Hannover im Theater am Ägi. Und am 4.09. sind wir in Dienstlaken im Burgtheater. Und die Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. Und den Link zu den Ticketshops gibt es außerdem in den Shownotes. Und das ist wie bei der E-Mail-Adresse, der Gregor und ich wissen bis heute nicht, was eine Shownote ist. Stimmt's, Gregor?
Stimmt.
In der Hinsicht, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Danke für Ihre Geduld mit uns.
Ich bedanke mich auch und sage in diesem Falle mal 2 doofe, ein Gedanke. Sowas gibt's ja. Tschüss.
Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.